Unseren ersten Gast haben Sie eben auch schon kurz kennengelernt. Es ist jemand, der weiß, wovon sie redet. Sie war 16 Jahre Schulleiterin. Dann hat sie sich beurlauben lassen, hat unter anderem 3 Bücher geschrieben. Das letzte, das hier bei mir auf dem Tisch liegt, das ist eine schrille Alarmglocke. Schule gegen Kinder. Und Silke Müller macht sich große Sorgen um die Zukunft der Schülerinnen und Schüler in diesem Land. Und ich frage Sie gleich, warum glauben Sie, dass die Schulen heute eigentlich Ruinen gleichen?
Ich habe eine Zeit lang mal gesagt, es ist eine charmante Ruinenverwaltung. Denn Ruinen, das verbindet man mit Vergangenheit, die kann man schön besichtigen. Da gibt es Gelder für Denkmalschutz, die da reinfließen. Und jeder kennt das irgendwie. Allerdings habe ich so in den letzten 2-3 Jahren das Wort charmant gestrichen. Das war mir einfach zu lieb. Und wenn, Sie haben eben schrille Alarmglocke genannt, wenn Sie mal dabei bleiben, dann könnten wir so ein bisschen in die Vergangenheit gucken und sagen, woher kommt eigentlich der Schulgong?
Ja.
Der kommt aus einer Zeit der Kasernen, der Kirchen, der Fabriken, wo es um Antreten ging, zum Gleichschritt machen. Wenn wir ein bisschen weiter gucken und sagen, Mensch, warum müssen die Kinder eigentlich so elends früh in die Schule?
Ja.
Warum müssen die so wahnsinnig früh aufstehen?
Ja, 10 Uhr starten finde ich auch viel besser.
Macht gar keinen Sinn.
Rückwirkend.
Wenn man
ich auch. Ja.
So.
Ich auch.
So, das nehmen wir mal mit direkt nach Berlin.
Ja. Ne,
dass wir da machen.
Super.
Aber wenn man dann auch 200 Jahre zurückkommt, dann kommt das so aus der Zeit der Industrialisierung der Fabriken. Die Eltern mussten in die Arbeit und die Kinder mussten irgendwie untergebracht
das
werden.
Das habe ich mir sagen lassen, heute bei vielen Eltern auch noch so. Dass die um 9 dann im Büro sein müssen.
Aber die Kinder, die bei mir an der Schule waren, die sind um 7.30 Uhr mit der ersten Stunde angefangen. Und dann stellen Sie sich mal vor, das wäre Mathe oder Chemie. Also das ist schon, was ich damit sagen will, wir sind halt sehr, sehr alt. Das System an sich, in dem Schule stattfindet, ist ungefähr 200 Jahre alt. Ich könnte es noch ergänzen mit, dass die Schulnote 6 übrigens aus dem Jahr 1938 kommt. Und jeder von uns würde sagen, wieso arbeiten wir mit diesen Zahlen? Um tatsächlich eigentlich das Schlechte noch vom Schlechten zu unterscheiden. Jetzt haben wir aber Kinder, die leben heute mit allen gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir haben den Begriff neue Weltordnung im Moment auf dem Tisch.
Das
und diese Kinder von heute unterrichten wir in einem System von gestern. Und das kann nicht mehr funktionieren. Und all die Zahlen, die wir haben, ob das PISA ist, ob das Studien zu mentaler Gesundheit ist, das sind alles Zahlen, die uns zeigen, wir machen uns an den Kindern wirklich schuldig mit diesem System. Es erreicht die Kinder nicht mehr. Und das ist für mich eben der Aufruf zu sagen, ich möchte das so nicht mehr, dass die Kinder das ertragen müssen, sondern ich möchte, dass wir etwas tun.
Also ich bin sicher. Schauen uns viele Menschen zu, die entweder eigene Kinder in der Schule haben oder Großeltern, die ihre Enkel in der Schule haben und sagen, also ehrlich gesagt, so schlimm finde ich das für meine Kinder nicht, was die da erleben. Und die machen auch einen ganz aufgeräumten Eindruck. Was ist denn das, wo Sie sagen, hier zeigt sich insbesondere, wie veraltet unser Schulsystem ist?
Naja, ehrlicherweise sagen Sie, die Eltern, die Großeltern, auch übrigens viele Lehrkräfte und Bildungspolitiker würde ich auch nicht mit rausnehmen, sagen das ja genauso. Das Problem ist, alle, die auch hier im Publikum sitzen, wir waren alle mal in der Schule, fast alle, und haben einen gleichen Blick auf
deshalb
das
Deshalb ist er so fröhlich, er war nicht auf der Schule.
So, deswegen ist ihm so gut. So. Und weil wir eben alle in der Schule waren, haben wir einen sehr rückwärtsgebrannten Blick, wie es denn laufen müsste. Was meinen Sie, wie oft ich Anrufe bekommen habe, dass Eltern sagen, also die Kinder kriegen gar keine Hausaufgaben mehr. Wie kann das angehen? Dann sage ich, naja, in Zeiten von künstlicher Intelligenz machen auch klassische Hausaufgaben keinen Sinn mehr. Und ich bestärke die Lehrkräfte, nicht mehr diese Hausaufgaben zu geben. Und wenn Sie sagen, woran mache ich das fest? Dann sind es zum einen natürlich die Zahlen, die wir alle lesen können, aber die wir gerne überlesen, wie es Kindern geht, wie es um unsere Bildung bestellt ist. Und andererseits ist es aber auch die Anamnese, die ich machen kann, weil ich in ganz, ganz vielen Schulen unterwegs bin, weil ich, glaube ich, eine recht große Expertise habe. Und ich mir Sorgen mache, wenn wir Kinder in Schulgebäude schicken, wo man darüber diskutieren muss, ob eine Wand im Klassenraum schön gestrichen werden kann, ob das Schulmobiliar ausgetauscht werden kann. Es gibt in Deutschland einen Schultoilettengipfel, um über die der hat in Berlin stattgefunden.
Ernsthaft?
Ist an
mir vorbeigegangen.
Über die Sauberkeit der Toiletten.
Föderale Einrichtung gewesen.
Und dann, darauf komme ich gleich noch, und dann auf jeden Fall geht es aber auch darum, wenn man sich so die Lehrpläne anguckt. Ich weiß nicht, ob manche Eltern mal hinterfragen, was müssen die Kinder da eigentlich noch lernen? Und, Stichwort Digitalisierung, was lernen sie eigentlich nicht, was sie gerade bräuchten?
Gut, das verstehe ich. Nun gibt es aber immer wieder, ich sehe das auch an meiner eigenen Tochter, ja, Versuche von Lehrkräften auf was zu ändern. Vorstöße manchmal auch aus der Politik. Zum Beispiel gab es jetzt den Vorstoß, der ziemlich viel Aufsehen erregt hat, zu sagen, wir schaffen in Niedersachsen das schriftliche Dividieren ab. Wäre das zum Beispiel eine Maßnahme, von der Sie sagen, das ist richtungsweisend, das ist gut?
Manche Dinge diskutieren wir nicht ganz richtig. Also Niedersachsen sagt ja nicht, wir wollen das schriftliche Dividieren komplett abschaffen, sondern sie wollen es ein bisschen verschieben.
Und in der Grundschule.
Mir wäre das ganz recht gewesen damals schon, aber ich glaube, wir machen einen Grundfehler. Wir behalten das System bei und doktern an diesem alten System palliativ rum. Das heißt, hier kommt mal ein neuer Erlass, hier streichen wir ein bisschen was weg, da überlegen wir uns was Neues. Das Fach Medienkunde wird diskutiert, aber wir können nicht immer einfach was oben drauf. Ja, wir können nicht immer was oben drauf sozusagen packen, sondern dieses System kollabiert im Moment. Lehrkräfte kollabieren, die Kinder kollabieren. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wie soll Schule eigentlich aussehen, dann brauchen wir ehrlicherweise keine Reform mehr. Wir brauchen eine ganze Revolution. Wir können ganz viele Dinge rausstreichen.
Also es gibt kein richtiges Leben im Falschen, heißt es?
Naja,
die kleinen Reformen bringen nicht so viel.
Ich glaube, dass die Zeit der kleinen Reform vorbei ist.
Darf ich Sie trotzdem nach einer kleinen fragen, weil die mich sehr neugierig macht und ich da auch ständig selber gefragt werde. Finden Sie es richtig, wenn die Klassiker der deutschen Literatur ein bisschen übersetzt werden ins Neusprachliche?
Ich finde grundsätzlich übrigens, dass die deutsche Literatur sehr wichtig ist für, wir waren mal das Land der Dichter und Denker. Ich glaube nur, wir müssen sehr genau überlegen, was sollen die Kinder mitnehmen und wo ist der Sinn dieser deutschen Literatur? Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass Kinder zum Teil Goethe kennen. Ich kann die Made von Heinz Erhard auswendig und bin darauf sehr stolz. Gehört für mich auch zum Klassiker.
Den muss man ja auch nicht übersetzen. Ne?
Ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, Sprache anzupassen zum Teil und die Kinder wieder dort zu erreichen, wo sie stehen. Und wir verlieren sie an vielen, vielen Stellen, was uns nicht passieren darf. Ja.
Ich erinnere mich auch, also bei den Räubern erinnere mich nur daran, nicht an den Inhalt dieses wichtigen Werkes, sondern wie unverständlich das war. Ja. Und da sehe ich auch keinen großen Sinn.
Ganz genau.
Was sagt ein Schriftsteller dazu? Ja,
ich will schon die ganze Zeit so, meine Frau Bettina Göschel und ich, wir ziehen zusammen durch Schulen und machen Lesungen, weil Leseförderung für uns ganz wichtig ist. Wir nennen das Autorenbegegnung, nicht Lesung, ne? Dass die Schüler so jemand kennenlernen. Und dann verändert sich oft was. Auf einmal, gerade fanden sie das noch das Langweiligste der Welt und plötzlich kommen Fragen wie, wie kann man denn an so ein Buch kommen? Weil sie waren nie in ihrem Leben in einer Buchhandlung. Kann es sein, dass am Ende der Schulzeit jemand nie im Leben in einer Buchhandlung war? Das ist, Leute,
und
da
der
geht
Punkt,
so viel Kultur kaputt.
Das Lesen ist ja wirklich eine der wichtigsten Kulturtechniken, die wir den Kindern beibringen müssen. Übrigens auch kritisches Lesen, kritisch hinterfragen. Sie lesen den ganzen Tag, sie lesen auch ihre WhatsApp- und Snapchat-Nachrichten. Sie lesen auch Dinge im Netz, die sie gar nicht mehr einordnen können. Aber diese Kunst und die Kultur des Lesens, das Schöne, das Fantasievolle, das kriegen sie nicht mehr beigebracht. Und wissen Sie, in Familien ist es sehr still geworden. Die Eltern sitzen möglicherweise am Handy, es wird wenig kommuniziert, es wird schon gar nicht mehr vorgelesen. Und das ist etwas, was wir unbedingt von klein auf an, auch für Kinder, die mit Migrationshintergrund kommen, unbedingt machen müssen, ihnen diese Schönheit beizubringen und damit übrigens auch Sprache und die Verbindung von Sprachen
näher zu bringen. Und da müssen wir zu einer Literatur greifen,
unbedingt,
die heute geschrieben wird und die ihre Sprache
ist.
Dann liebe ich die Klassik leider nicht.
Ja.
Widerspruch? Ja. Ja, nicht, ich wollte nur sagen, nicht nur.
Nicht nur,
weil ich meine, Franz Kafka könnte man schon mal lesen, denke ich.
Ja, aber andere. Nicht in der Grundschule.
Nein.
Wir
reden nicht nur von der Grundschule.
Aber es gibt wahnsinnig coole Versuche, wo auch Romeo und Julia dann in Jugendsprache übersetzt
werden. Das finde ich, Romeo und Julia ist eigentlich von der Handlung leicht zu verstehen.
Ja, aber darum geht's. Also das müssen wir den Kindern aber beibringen, dass sie Dinge leicht verstehen. Und solche Dinge zu übersetzen und den Kindern näher zu bringen, das ist
wichtig. Aber sind Sie auch für Handyverbot? Also in der Schule? Ich wollte es nur wissen, mal so, weil das wird ja immer diskutiert. Manche Schulen machen es so. Ich bin total dafür. Ich habe ja einen 15-Jährigen. Ich sage nur, was meinen Sie dazu?
Nur zur Erläuterung, wenden Sie es selber an bei den Kindern?
Wie wende ich selber an?
Ja,
Handyverbot? Das ist die größte Strafe, ja. Die so gibt kein Handy. Ja. Das ist eine gute Maßnahme, die wir haben.
Auf jeden Fall.
Also das ist eine WLAN-Passwort ändern hilft.
Ja, also machen wir auch. Also
Passwort ändern. Ja. Diese sadistische Tour ist mir noch gar nicht eingefallen.
Aber
Heißer Tipp. Danke. 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 Dan
Bevor Frau Müller Ihre professionelle Empfehlung abgibt, würde ich gerne mal wissen, wie das bei Angelo bei euch in der Familie gehandhabt wird mit dem Handyverbot. Haben die Kinder Handys oder
nicht? Ja, also erst ab einem gewissen Alter. Und
welchem Alter? Ich meine, das kannst du ja ganz also konkret sagen.
Wir haben es, ich würde sagen, ab 13 und dann aber auch nur zum Telefonieren. Also kein Internetzugang, keine Apps, kein gar nichts.
Okay.
Also nur für den Notfall. Tagsüber WhatsApp, dass sie sich auch mit Freunden kommunizieren können, aber dann ab einer gewissen Uhrzeit auch nicht. Hm. Und dann erst frühestens 16, 17, 18, je nach Kind. Aber das muss man individuell pro Charakter dann meine Frau und ich zusammen entscheiden.
Okay, jetzt wollen wir hören, was der Profi sagt.
Zumindest habe ich eine Einschätzung. Ich habe eine sehr digitale Schule aufgebaut und geleitet an der Stelle. Und eigentlich stehe ich dafür, dass wir, deswegen bin ich auch Digitalbotschafterin, dass wir Digitalisierung schon in den Blick nehmen müssen. Das geht ja nicht wieder weg. Wenn Sie mich nach dem Handyverbot fragen, dann bin ich da sehr klar. Und an der Schule, die sehr digital ist, gab es nie eine Erlaubniszone von Handys. Die sind komplett untersagt im Schulalltag. Aber nicht, weil ich glaube, dass wir dadurch Probleme lösen, sondern weil ich glaube, dass die Kinder in der unterrichtsfreien Zeit miteinander kommunizieren müssen. Die müssen streiten auf Augenhöhe. Die müssen Fantasie entwickeln, Entscheidungen treffen, Kiosk oder Pausenhof. Das heißt, ich würde Kindern niemals die Möglichkeit einräumen, ein Handy in der Schule zu nutzen, weil man da diese menschlichen Fähigkeiten leiden muss. Trotzdem Sie, muss man, wenn ich das sage,
würden Sie auch die Eltern ermutigen, dass die Überwachung, dass sie die Überwachung einhalten?
Ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Sie haben eben gerade gesagt, ja, und zu Hause, da ist das die Strafe, das wegzunehmen oder mal dann sozusagen zu sagen, jetzt ist mal Handy frei.
Ist das auch besser für
mit Sicherheit auch nicht Kinder schlecht. Einfach. Und ich glaube, man muss Eltern wieder zu Hause ermutigen, dass sie sich überhaupt mal kümmern um das, was da auf den Handys läuft und was da los ist. Ich glaube nur, es darf nicht eine Dauerstrafe sein, zu sagen, ich nehme jetzt das Ding weg, dann vertrauen die Kinder uns nicht mehr. Es ist ja nett, dass wir den Kindern vertrauen, aber die müssen ja uns vertrauen und Dinge erzählen, die unsäglich sind. Das Stichwort Cybermobbing, das, was sie dort sehen auf den Handys, das, was ihnen passiert auf den Handys, das ist schon krass. Und ich habe in einer Social-Media-Sprechstunde, die wir in der Schule eingeführt haben, so viele Dinge gehört und auch darüber ja das erste Buch geschrieben, da wird einem ganz anders. Ja. Und trotzdem brauchen die Kinder digitale Kompetenzen. Ich schreibe ja in dem Buch darüber, insbesondere in Zeiten von künstlicher Intelligenz.
Frau Beiß, haben Sie Lust, heute Freitagabend noch ein paar Schlagzeilen zu produzieren?
Ja, es warten alle drauf.
Sind Sie für ein Handyverbot?
Ich bin da...
Also Social-Media-Verbot, Entschuldigung.
Ja, ja, Ich glaube, wenn ich, also Videos, die ich ja selber schon sehe, die in meine Timeline reingespült werden, wenn ich mir vorstelle, dass das Kinder sehen, und zwar schon sehr früh, dann wird mir echt Angst und Bange, was das mit einer Psyche oder auch mit der mentalen Gesundheit macht. Also insofern bin ich schon ein Fan davon, Alterskategorien oder so einzuführen. Machen ja andere
Jetzt Länder auch
schon.
Jetzt stelle ich die Markus-Lanz-Frage. Sind Sie also für ein Verbot?
Es kommt auf die Altersstufe an. Wir haben gerade
also sagen wir mal so bis 16.
Ja, bis 14 auf jeden Fall. Und Grundschule würde ich mal ganz rausnehmen, ne? Also für die ganz Kleinen. Aber ich will eine Ergänzung machen, weil ich jetzt auch Arbeitsministerin bin. Ich sehe, dass einfach bei vielen zum einen eine Medienkompetenz fehlt, also auch diese Informationsflut abzuschichten. Heute mit KI, was ist echt, was ist falsch, wo hole ich mir andere Informationen, also auch aus dem Algorithmus, der mir immer reingespült wird, rauszukommen. Und ich finde, man muss es in der Schule nutzen, also digitale Kompetenz, Schulen, was brauchen wir für die Arbeitswelt in Zukunft? Ich bin ja viel auch unterwegs und wenn man dann sieht in anderen Ländern, wo wirklich Apps programmiert werden, ne? Also digital, die Schulen sind komplett digital aufgestellt, das wird genutzt, da finde ich es richtig. Also wenn es in den Schulalltag integriert wird, aber was da privat abläuft oder wie gesagt, was die alles heute schon sehen, sexualisiert, ich sag mal, wenn man diese KI-App sieht, wo man Menschen nackt machen kann, das ist eine Katastrophe und das muss auch
es
unterbunden
werden. Es passiert auf den Schulhöfen und es passiert bei Sportvereinen, das passiert.
Und deshalb bin ich da wirklich auch für ein Verbot an der Stelle, weil das was mit, ich rede ja auch viel, ich komme aus dem Gesundheitsbereich ja auch ein Stück weit politisch, was auch Kinderärzte sagen, was die einfach auch sehen mittlerweile und ich finde, die Lage ist wirklich ernst.
Darf ich nur eins sagen? Es geht nicht nur um Kinder.
Ja.
Es geht auch um uns alle. Also, weil wir sind genauso gefangen in diesen Kraken und es geht auch nicht nur um die krassesten Videos, die sehen, sondern es geht um diese KI, die Algorithmen, die uns so erfasst haben und uns dazu bringen, einfach zu scrollen wie Idioten.
Mhm. Und wir sind von Big Tech total gefangen an der Stelle. Und
was deswegen meine ich nur, also man muss natürlich den Kindern ermöglichen, mit diesen wunderbaren Möglichkeiten, um es mal positiv zu sagen, umgehen zu lernen, das geschieht viel zu wenig, zum Beispiel in der Schule.
Absolut.
Meines Sohnes auch wahrscheinlich.
Sie sollen das wirklich das letzte Wort
ich
haben.
Bin, also Lehrer bleibe ich voll. Im Herzen.
Ihr Herz ist voll, das merkt man. Und jeder hat ja auch noch die Möglichkeit, das zu vertiefen durch ihr Buch. Aber ich will noch mal nachfassen, da, wo Sie etwas gesagt haben, was ziemlich robust war. Nämlich, Sie sind für eine Revolution.
Ja.
Wie darf man sich in Deutschland, Sie wissen ja, dass Deutschland sehr veränderungsfreudig ist, um es ganz vorsichtig auszudrücken. darf man sich diese Revolution vorstellen? Also von einem Tag zum anderen, alle Länder tun sich zusammen und sagen, wir schaffen die Schulglocke ab, wir schaffen Hausaufgaben ab, wir streichen endlich alle Wände, wir machen den Unterricht völlig neu, wir führen neue Fächer ein. Wie soll das funktionieren?
Wir haben zwei Bereiche. Wir haben es einmal im Klein-Klein, das, was Sie sagten, dass Sie Strukturen verändern müssen. Aber ich mache natürlich auch im Buch den großen Wurf. Das heißt, das, was dann Politikerinnen und Politikern nicht gefallen wird, was ich aber so sagen möchte, ist, dass wir uns mit vielen Strukturen selbst im Weg stehen. Das heißt, erstens, aus meiner Sicht müsste das Bildungssystem raus aus politischer Legislatur, dass nicht alle vier Jahre wieder jemand neu entscheidet, wie das Schulsystem auszusehen hat. Und zwar, und auch
Frau Bassen nicht übrigens.
Zweitens, wenn ich auch das wie ein Mantra wiederhole, diese föderalistischen Strukturen, die wir im Bildungssystem haben, hemmen uns. Und es macht keinen Sinn, dass wir dieses Mantra, Bildung ist Ländersache, weitertragen. Ich bin Demokrat. Ich verstehe die Ewigkeitsklausel. Ich verstehe, warum wir im Föderalismus sind. Ich weiß aber auch, dass der Föderalismus uns im Bildungssystem wirklich im Grunde lahmlegt. Das heißt, was ich fordere, ist ein Staatsvertrag, ähnlich wie für Sicherheit, ähnlich wie für Energie, wo wir uns einig sein müssen, jedes Kind, egal in welcher Region es geboren ist in unserem Land, hat die gleichen Bildungschancen, hat nicht das Problem, dass man von 180 verschiedenen Schularten und Schulformen unterscheiden muss, wo geht mein Kind hin. Es hängt dann davon ab, welche, wie gesagt, Partei dort gerade das kultusministerielle Amt besetzt. Und ich glaube, da müssen wir raus. Und das ist nicht so naiv gedacht, wie man denkt, sondern natürlich muss Schule einer Qualitätssicherung unterliegen. Und ich würde mir dann schon ein Gremium wünschen, das aus Wissenschaft besteht, aus Juristen, aus übrigens auch Zukunftsforschern, aus Praktikern und Kindern, die eine neue Vision von Schule aufsetzen. Kinder, die dann
mitbestimmen.
Und die diese Kompetenzen, die man für die Zukunft braucht, unbedingt bestimmen. Und zwei Kompetenzen sind mir wahnsinnig wichtig. Das eine ist Menschlichkeit. Und das andere ist tatsächlich einen guten Umgang mit KI und Technologie zu lernen. Mhm. Ich brauche Menschlichkeit.
Wunderbares Schlusswort, aber eine Sache müssen wir Sie unbedingt noch fragen. Werden Sie jemals wieder in den Schuldienst zurückkehren?
Also wenn Frau Baas ja heute ganz viel mitnimmt nach Berlin und wir dann ganz viele Dinge verändern dort und ich eingeladen werde, dass ich das da mal vorstellen werde, danach vielleicht dann schon, weil dann kann ich ja vor Ort wieder etwas verändern.
Okay, danke sehr. Danke sehr. Ich verstehe völlig Ihren Ansatz und Ihre Kritikpunkte. Und doch, ich habe ein großes Herz für die Lehrerinnen und Lehrer, die ich zum Teil auch selber kennengelernt habe in meinem Leben. Neben Schrecklichen habe ich wunderbare Lehrer kennengelernt. Und immer noch, die nämlich sich bemühen, trotz aller Widrigkeiten anständigen Job zu machen.
Und den Punkt muss ich noch einmal machen für die Lehrer. Ich habe grandiose Lehrer kennengelernt, aber was wir nicht machen dürfen, ist alles auf die Last der Schultern Einzelner zu legen. Das heißt, die Strukturen und die Standards müssen für alle gleich sein. Und dann kann man als Lehrer den wunderbarsten Beruf dieser Welt auch wieder richtig genießen.
Dankeschön.